Das ist schon wieder so wunderschön. Wenn ich jetzt was hinzufüge, könnte ich auch nochmal schlau klingen, aber ich glaube, ich lasse es sein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbart, dem bärtigsten Biblecast im Web. Grüezi, Simon.
Grüezi! Hier ist schon mit meinem Erdinger alkoholfrei aus Berlin.
Oh Gott, ey. Findet ihr das auch so schlimm, wenn Simon so spricht? Sprich doch wieder ein bisschen brandenburgisch, das passt besser zu dir.
Ich glaube auch.
Ja, wir sind ja dieses Mal in einer Folge, da müssen wir ganz am Anfang was ganz, ganz Wichtiges sagen. Und zwar, Leute, hört euch den Schluss an, ja? Hört euch das Ende an diese Woche.
Ja.
So, das wisst ihr jetzt.
Ja, bitte, hört euch das an, weil stell mal vor, du bist ja jetzt da draußen, ja? Und du klickst bei das Ende immer weg oder wie auch immer man das ausstellt. Das ist ja alles, was wir da machen, umsonst. So viel Liebe, die wir da in die letzten Sekunden reinstecken. Tatsächlich ist es in der Wirklichkeit immer so, dass wir, wenn das Ende dran ist, wir dann irgendwie darüber sinnen, was wir jetzt eigentlich explizit in welcher Reihenfolge wie sagen. Aber jetzt, Leute, es wird fantastisch, wirklich ernsthaft.
Für alle Theologinnen und Theologen, uns kommen dann immer so eschatologische Gefühle an, so am Ende, dass wir dann immer das Gefühl haben, jetzt müssen wir mal über den Sinn des Podcasts nachdenken. Aber diesmal haben wir eine ganz irdische und informative Information.
Und versprochen, es ist nicht so ein Thumbnail-Ding wie bei YouTube, wo dann krasse Sachen versprochen werden und nicht kommen, sondern diesmal ist wirklich der geile Shit. Aber ich sage euch natürlich nicht, wann das Ende ist, in welcher Minute, weil wir es jetzt auch noch gar nicht wissen.
Obwohl wir sehr gut vorbereitet sind, das muss man auch sagen.
Oh, ich habe absolut keine Sekunde bisher reingelesen. Es war so heiß hier in Berlin den ganzen Tag. Ich bin den ganzen Tag draußen rumgelaufen, bin nach Hause gekommen und habe im Wesentlichen eine halbe Stunde auf dem Bett gedöst und dem Regen, der jetzt hier runterkommt, Halleluja, gelauscht. Ich weiß überhaupt nicht, was jetzt passiert und ich soll den Text auch noch lesen.
Dieses Wetter emotionalisiert dich schon ganz schön, ne? Kann das sein?
Ja. Also, ja, ist geil.
Ich habe gestern mal eins meiner Lieblings-T-Shirts angezogen, ja, das offenbartcast.de-Shirt, das du mir zum Geburtstag geschenkt hast. Also, naja, weißt du, was der Nachteil an schwarzen T-Shirts ist? Salzkruste.
Salzkruste, weißt du? Ja. Nicht nur ein Salzfilm, sondern ist schon so richtig hartes T-Shirt?
Frisch gestärkt sozusagen. Nee, so schlimm ist es nicht. Ich hatte gestern Abend Probe, ja, für einen Gottesdienst am Sonntag und da wurde es dann etwas heiß mit der Gitarre vorm Bauch.
Also die Salzkruste ist jetzt quasi so in Brusthöhe.
Ja, inzwischen nicht mehr, das Hemd ist in der Wäsche.
Brauchst du dir keine Sorgen wegen Kalk machen, das ist ja schon mal gut. Aber wie ist es eigentlich so? Das Hamburger Wasser ist nicht so kalkig wie das Berliner Wasser, ne?
Das kommt bestimmt drauf an, welchen Wasseranschluss du nutzt. Uns ist es auch ein bisschen kalkig.
Bei uns ist Wasser so kalkig, dass wir die Spülmaschine, wir haben eine Spülmaschine, wie geil! Ich freue mich nur darüber, weil ich jahrelang keine hatte. Da müssen wir jeden dritten Spülgang neues Salz reinschmeißen. Ich habe auch jetzt erstmal rausbekommen, wofür man diesen Scheiß braucht,
aber
mit Salz
Moment. Aber bist du sicher, dass das am Kalk liegt? Liegt das vielleicht einfach daran, dass ihr ein Loch habt oder so?
Nein, da bin ich mir absolut sicher. Das Berliner Wasser ist so krass kalkig.
Das Lichtenberger Wasser. Das Berliner Wasser ist insgesamt. Frag mal die Schwaben im Prenzlauer Berg, ob das da genauso aussieht.
Ja, da gibt's keinen Kalk, weil dieses Wasser lassen die einfliegen aus Afrika, denke ich.
Moment, der Schwabe, der verschwendet nichts, ja, der extrahiert das Kalk.
Die haben Reservoirs auf dem Dach.
Der verkauft das an all diese hier Ostsee-Kreidefelsen. Da wird das wieder dran gemacht, damit die Schwaben da nämlich gut Urlaub machen können. Ja, so Rügen oder Sylt, da wird überall der Kalk dran und zack, zack.
Kalkwasser. Nee, Kalk. Das ist der Kalk wird verkauft,
ja,
oder?
Ja, von den Schwaben, die werden dadurch noch reicher.
Die sind auch so ausgefuchst, die wissen einfach, wie man es macht.
Ja, schaffe.
Ja, da können wir Ostdeutschen noch was von lernen.
Wir Ostdeutschen, meinst du jetzt uns beide?
Also in Hamburg bist du ja ein Ostdeutscher.
Ja. Dankeschön.
Gerne.
Nein, wir lieben alle Menschen und die Grenze ist im Kopf, Leute, die Grenze ist im Kopf.
Ja, in meinem auch.
Zwischen der linken und der rechten Gehirnhälfte.
Sorry.
Ich weiß, du kommst immer nach links, kommst du nicht rüber.
Du bist so Meter. Ich finde das großartig. Ich muss bei dir immer ein bisschen mehr nachdenken.
Hast du gerade im Geist drüber gemacht, ja?
Ja.
Bist du auf die linke Seite gekommen? Ein bisschen Kreativität.
Auf die linke Seite der Macht und da sieht es auch nur braun aus.
Oh, das ist Italien. Ja, top aktuell, meine Damen und Herren. Wir sind voll in der politischen Debatte. Bevor wir da drin jetzt versinken, ja.
Gehen wir in eine andere politische Debatte rein.
Offenbart.
Genau, es geht jetzt um Fremde, ja, könnte man sagen. Auch ein Top-Thema. Ja, okay. Lasst euch überraschen, liebe Leute. Der Simon liest euch jetzt mal ganz toll vor, den Markus-Evangelium, Kapitel 9, die Verse 38 bis 41.
Johannes sprach zu ihm: Meister, wir sahen einen, der trieb Dämonen in deinem Namen aus, und wir verboten es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus aber sprach: Ihr sollt's ihm nicht verbieten, denn niemand, der ein Wunder tut in meinem Namen, kann so bald übel von mir reden. Denn wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Denn wer euch einen Becher Wasser zu trinken gibt, deshalb, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, er wird nicht um seinen Lohn kommen.
Der Johannes.
Der redet mal alleine.
Ja, stimmt.
Macht er tatsächlich in der Regel nicht so gerne.
Ja. Meinst du, er lässt immer seinen Bruder für ihn sprechen?
Das weiß ich gar nicht sogar. Habe ich noch nicht so drauf geachtet, aber du wirst nicht erleben, dass Johannes redet, außer da.
Hm. Ja, Johannes ist ja, wenn man dem Johannes-Evangelium folgt, eigentlich der Jüngste, ne? Also heißt das ja, dass er an der Brust von Jesus gelegen hat. Und dann gibt es immer ein paar Leute, die spekulieren dann, ob Jesus da eine Affäre hatte.
Ja, wir gehen einfach mal davon aus, dass, weil Jesus ja zu der Zeit ungefähr 32 Jahre alt ist und der Johannes, da geht mal so ein bisschen, man nimmt so an zwischen, ich weiß nicht, ich lehne mich jetzt schon wieder aus dem Fenster.
Der lehnt
14?
Mal. Genau, er war im besten Konfirmationsalter, ja. Er war garantiert genau 14 Jahre alt, weil er hat jetzt mit Jesus ja 2 Jahre Konfirmandenunterricht, ne? Und dann wird Jesus gekreuzigt und damit beginnt dann das Abendmahl. Ach, egal. Beim letzten Abendmahl, ne? Das ist ja quasi eine Konfirmation sozusagen, ne? Das erste Mal Abendmahl. Forscher haben herausgefunden, könnte man jetzt wieder gut sagen, ja, dass Johannes quasi der erste Konfirmand war, der das Abendmahl an der Brust von Jesus miterlebt hat. Ja? Der hing bei ihm rum, auf dem Schoß sozusagen. Der hing
auf seinem Schoß und hat das ganze Konfirmandengeld ausgepackt.
Ja, genau. Also, nochmal, kleinen Flashback, letzte Folge. Ja, dann kamen sie ja wieder ins Haus. Jesus war in der Haus, chillte sich dorthin und hat dann mal die Jünger gefragt, worum ging es eigentlich bei eurem Gespräch? Und dann haben sie ja zugeben müssen, naja, es ging darum, wer der Größte ist. Und Jesus, naja, ihr wisst ja schon, das passt nicht so. Und hat dem ein bisschen was entgegengesetzt. Und das Gespräch geht jetzt weiter. Ja? Also in diesem Gespräch, wo Jesus den erstmal klar macht, hey Leute, wenn jemand der Erste sein will, der soll der Letzte sein von allen. Und wer ein Kind aufnimmt, wie dieses hier, das ich hier gerade hervorgezaubert habe, der nimmt mich auf. Und damit Gott, da setzt Johannes jetzt an und sagt, ich habe da noch was irgendwie zum Thema passt, pass mal auf.
Und tatsächlich, unmittelbar finde ich, passt es gar nicht so krass, sondern es passt so tendenziell eher zu dem, was wir in der Woche davor besprochen haben, wo die Jungs es nicht geschafft haben, diesen Dämon auszutreiben.
Ja. Stimmt eigentlich,
so ein bisschen, ja. So ein bisschen Jumping, aber wir haben ja auch schon gesagt, dass Forscher herausgefunden haben, dass das wahrscheinlich eine Zusammenfassung war. Das heißt, das ganze Gespräch ging natürlich keine 3 Minuten, so wie es hier dargestellt wird, sondern Stunden.
Kommt ja darauf an, wer es vorliest. Ne? Manchmal hast du in der Kirche auch den Eindruck, dass das Gespräch eine 3/4 Stunde ging.
Oh ja.
Ja, so. Naja gut, aber in dem Zusammenhang ist es ja auch interessant, ne? Also eben ging es noch um die Frage, ob das okay ist, dass die sich darum streiten, wer hier der Krasseste ist. Und jetzt kommt Johannes und sagt, naja, also eigentlich, vielleicht könnte man sagen, eigentlich hat sich das Gespräch daran entzündet, dass wir jemand anderen gesehen haben, der ziemlich krasse Dinge getan hat. Und wir haben uns gedacht, naja, das kann ja nicht richtig sein, ja? Wir verboten es ihm, ja. Also ist irgendwie so, wenn der Jüngste so, ja, und dann sind wir da hingegangen und dann hat Petrus gesagt, das geht ja aber nicht. Und alle so, oh Scheiße, ja. Warum erzählt er denn das jetzt auch noch, wir haben doch gerade erst die Schelle bekommen.
Das ist richtig gut, aber er ist ja der Jüngste, er ist da noch sehr, die Myelin-Verbindungen sind da noch nicht ganz so aufgebaut.
Myelin, und was ist das denn?
Das habe ich jetzt von meiner Frau immer vor einem Dreivierteljahr, Jahr, 2 Jahren gelernt. Und zwar hat sie gesagt, dass bei Jugendlichen gibt es so bestimmte Verbindungen im Gehirn nicht, die einfach so ein bisschen dazu führen, dass Menschen mehr darauf achten, was in ihrer Umgebung, im Kontext mit ihm selbst passiert. Und Jugendliche deswegen immer so verpeilt und Banane und laut und stressig durch die Stadt laufen, weil sie die einfach noch nicht haben. So ein bisschen dieser feine Moment, wo jetzt alle die Fresse halten sollten, hat der Johannes nicht erkannt. Und meinte, ah, ich hab noch einen. Und bumm, kommt er damit und kriegt direkt ja auch einen, naja, liebevoll, aber kriegt einen um die Löffel.
Ja, aber er hat es ja auch schön formuliert, ja. Also wir sahen einen, der trieb Dämonen in deinem Namen aus, ja. Und sagt so, hier, Jesus, der hat den Namen Jesus verwendet und gesagt, Dämon, hier, hau ab. Und wir haben es ihm verboten. Und zwar warum? Weil er uns nicht nachfolgt. Ja? Also ist es jetzt nicht so, geil, weil er dir nicht nachfolgt und einfach deinen Namen verwendet. Copyright Infringement, so. Hat einfach deinen Namen genutzt. So wie wenn jemand irgendwie Leuten was von Jesus erzählt auf eine Weise, die irgendwie flapsig und cool ist und das im Namen vom Offenbart-Podcast tut und gar nicht in so einem Podcast mitmacht. Man sollte sich immer ständig mit Jesus vergleichen. Da sieht man immer sehr gut aus bei.
Auf jeden Fall. Weißt du, das finde ich ganz spannend. Das zeigt ja so eine richtige klassische Situation. Das ist ja auch genau das eigentlich. Jetzt wird es ja immer präziser. Wir haben uns ja gefragt, oder haben uns eigentlich nicht gefragt, aber das Problem ist so, warum haben die Jünger eigentlich damals bei dem Jungen, der von diesem Dämon ins Feuer geschmissen wird, warum haben die nichts erreicht? Und wir haben halt irgendwie gesagt, naja, wahrscheinlich, weil sie halt nicht mit Gott gesprochen haben, quasi ihr eigenes Ego krass hochgesetzt haben. Und hier beschreibt die Johannes das versehentlich, nehme ich mal einfach an, zwischen den Zeilen so. Ja, wir fanden uns so krass, dass wir halt in die Städte gekommen sind, ja, und mit unserem Riesen-Ego erstmal gesagt haben, dass wir die krassen Helden sind, die jetzt hier das Heil bringen und haben, Jesus, wir haben dich ja krass verleugnet. Indem wir dich gar nicht erwähnt haben.
Genau, das ist ja der innere Zusammenhang, der mit all diesen Texten hier in Markus 9 und 10 durchgeht, ne? Dass es darum geht, auf wen und auf was kommt es eigentlich an? Ja, kommt es auf uns an? Das ist ja auch das Interessante, ja? Leute werfen den Christen, die besonders überzeugt von Jesus sind, manchmal auch zu Recht, vor, dass sie immer sagen, hey, wir sind mit Jesus unterwegs und alle, die es nicht sind, so, die haben mit uns nichts zu schaffen und die müssen bekehrt werden. Der Witz ist ja eben, dass es auch immer Leute gibt, ja, die nicht zu dieser Group gehören, die erstmal ein sozialer Verband ist, ja, einfach Leute, die sich kennen und gut verstehen, auf einer Wellenlinie sind, vielleicht dieselbe Theologie teilen, aber die trotzdem denselben Inhalt des Glaubens haben. Und das ist ja bei diesem fremden Wundertäter, wie die Lutherbibel das Ganze überschreibt, ist ja eben der Name von Jesus. Und das finde ich spannend, ja, weil der Name von Jesus, Jesus anzurufen und in Jesu Namen was zu machen, das hat die Power, ja. Also es geht um Jesus so. Und man kann nicht irgendwie sich selber seine Power zusammensammeln oder so. Es ist eben immer noch ein fremder Name. So, ist nicht in meinem Namen, ja. Nicht, weil ich irgendwie krass bin, sondern eben, weil der sich auf Jesus bezieht. Deswegen können das eben auch andere Leute machen, die sich auf Jesus beziehen.
Und es ist auch so spannend, weil du hast ja diese 12 Jünger und ich finde, nachvollziehbarerweise bilden die sich ja ein bisschen darauf ein, dass sie jetzt direkt mit Jesus rumhängen, macht sie ja irgendwie ein bisschen steiler als alle anderen. Nehmen wir mal, weiß ich nicht, eine x-beliebige amerikanische Kirche und da kommt dann also irgendwie jemand, der da irgendwie Jahre gelernt hat von dem Leiter der Kirche, ja, der ganz groß gehypt ist und den irgendwie tausende Menschen sich im Internet angucken und das ist alles total toll. Und der hat krass die Ahnung, wirklich, geht jetzt raus und trifft halt irgendeinen Sepp, der irgendwo sich in der Ecke bekehrt hat und nichts anderes hatte als die Bibel. Und der sieht den und dieser Typ, der da mit seiner Bibel rumhängt und sich auf eine Holzkiste stellt und plötzlich finden die Leute alles geil, was der sagt. Weiß auch warum immer, ja, es gibt's ja tatsächlich. Und er, der bei dem großen Mann oder bei der großen Frau in der Kirche gelernt hat, erreicht einfach mit nichts, was er tut, viel, da geht der Neid durch, ja, und dann sagt er, aber was kannst du nicht machen, ja, ich habe hier die krasse Ausbildung, ich bin der Theologe und du bist halt niemand, was soll die Scheiße? Was ich halt hier an der Stelle so witzig finde, ist, dass wahrscheinlich dieser Wundertäter Jesus einfach irgendwie wahrscheinlich einfach genau beobachtet hat, ihn mal einfach vielleicht kurz vor der Speisung der 5000, als er die Rede hält, einfach mal richtig zugehört hat, uns verstanden hat und umsetzt. Und deswegen einfach steil geht, weil er einfach genau zugehört hat. Nicht wie die Jünger, denen wir ja häufig einfach mal attestieren, dass sie eigentlich völlig verpeilt sind. Und das kann frustrierend sein, glaube ich.
Und es ist aber auch so schön, ja, also ich meine, was macht der denn, ja? Was macht der denn Böses? Er treibt halt Dämonen aus. Hey, die Leute werden frei von dem, was sie besessen hält und was sie gefangen hält und hübschen durch die Gegend und sagen wahrscheinlich, Halleluja, Jesus hat mich geheilt, ja? Und dann kommen die Jünger und sagen, Moment mal, du gehörst gar nicht zu unserem Franchise, ja? Der Name Jesus ist halt Copyright. Also ist das irgendwie einfach, ja. Aber ja. Total, total nachvollziehbar andererseits, ja? Weil es halt eben dieses Gefühl ist, hä, das ist doch unsere Aufgabe. Also in Klammern könnte man auch sagen, ihr habt versagt, ja? Ihr konntet nur noch zusehen, während er schon gehandelt hat.
Ja, voll. Und man könnte sogar in die Ebene noch tiefer gehen und sagen, wie krass sind diese 12 Pharisäer da gerade komplett abgespackt.
Ah, ist immer schön,
also, wenn du die Pharisäer, ne, die Pharisäer, das sind immer noch beliebte, ja, Menschen gewesen. Ja,
das erklärst du dich wieder.
Okay.
Das kann man in unseren Folgen vorher nachhören. Und wenn die anderen Folgen nicht gehört hat, der ist selber doof.
Boah, so weit wird ja nicht mal ich gehen, ja. Würde ich heute noch alle 50 Folgen hintereinander durchhören, wenn ich es nicht gemacht habe? Macht das hier heute
natürlich
noch einer?
Natürlich, wir sind doch gute Pharisäer.
Achso. Was? Also jedenfalls, die Boys haben sich ja genau so verhalten, wie es ja immer kritisiert wird. So dieses, hey, ihr müsst aber uns nachfolgen und nicht den anderen, weil sonst ist der einzige Weg. Und ist richtig krass, wie halt, und das finde ich so witzig, Johannes so unbedarft es einfach rauskloppt. Das, daran ja. merkt man übrigens auch, dass der relativ jung sein muss, weil Kindermund, er sich überhaupt nicht der Konsequenz bewusst genau. ist, die er da raushaut. So.
Kindermund tut Wahrheit kund.
Ja.
Und dann heißt es einfach, Jesus aber sprach, ihr sollt's ihm nicht verbieten. So. Okay, damit ist die Ansage klar. Denn niemand, der ein Wunder tut in meinem Namen, kann so bald übel von mir reden. Das ist so einfach so eine geile Alltagslogik, oder? Ja, also wenn jemand ein Wunder tut in meinem Namen und es funktioniert offensichtlich, ja, was soll er denn über mich lästern? Ist doch die beste Werbung, die es gibt.
Total. Und tatsächlich auch, ja, bis heute, für jeden Christen eigentlich sollte das die ultimative Lehre sein, habt euch doch mal alle lieb, ey. Diese ganze zerstrittene Christenheit mit den 40.000 Konfessionen ist irgendwie wrong. Ich weiß gar nicht, ob es 40 sind oder nur 10, aber es sind auf jeden Fall eine fünfstellige Zahl. Und da müsste man den Christen halt immer wieder, also das müsste ich mir irgendwo hin tätowieren. Wenn mich wieder einer fragt, bist du evangelisch oder katholisch, ey, dann müsste das einfach, irgendwo müsste ich meinen Unterarm heben, ihn nicht in die Sicht halten und weitergehen so.
Was genau würdest du mir ins Gesicht halten?
Habt euch alle lieb. habt euch alle lieb. Markus 9:38-41. Siehst du? Habt euch alle lieb, Markus 38:41.
Nein, das steht da ja nicht ganz so genau.
Ja.
Hier geht es ja darum, guck mal, das Interessante ist doch, es geht ja hier so ein bisschen auch auf der Ebene von an ihren Taten werdet ihr sie erkennen, ja? Jemand, der ein Wunder tut in meinem Namen, so, da kann man das ganz gut sehen, weißt du? Dass der andere eben letztlich sich auch um Jesus dreht, so wie ich. Das ist ja dann meistens eher der Grund für Spaltung und für Streit. Das kann natürlich an Traditionen aufbrechen, keine Frage, ja, dass man sagt, man muss das so und so machen und die anderen machen das aber nicht so, deswegen sind die doof, ja. Die haben jetzt hier nur Orgel, deswegen sind die altbacken und langweilig, oder die haben jetzt hier nur Bands, deswegen sind die irgendwelche komisch merkwürdigen Freikirchler Spacken, die mit mir nichts zu tun haben. Das sind einfach so soziale Dinge, ja, und Traditionen, an denen man sich streiten kann, wo sich auch sogar Gemeinden drüber spalten. Aber dann geht es ja auch um die Frage der Theologie. Also was unterscheidet Leute denn so unter der Motorhaube? Ja, wo ist vielleicht ein Systemunterschied? Das Ding ist ja, hier kann man das ja daran erkennen, wie die Leute handeln und was für die Kernwerte sind. Und ich finde, das ist überhaupt eine Anfrage an all unser Christsein. Da kannst du ja noch so fromm sein und noch so die richtigen Dinge glauben. Tun wir wirklich Dinge im Namen von Jesus, die ihm auch angemessen sind? So, daran soll man uns eigentlich erkennen. Nicht daran, zu welcher Konfession wir uns halten, ob wir jetzt evangelisch, katholisch sind, ob wir irgendwelche Sachen sagen wie, ich bin liberal oder ich bin evangelikal. Das ist alles Quatsch, das ist alles egal. Ja, die Frage ist ja, handelst du eigentlich im Namen von Jesus und dem angemessen? Ja? Und dann kannst du fragen, ob du entsprechend auch von Jesus redest. Na klar, wenn du Jesus angemessen redest und handelst, dann kannst du auch keinen Bullshit über Jesus erzählen. Zumindest nicht, wenn du nicht eine gespaltene Persönlichkeit bist.
Also ich muss sogar sagen, das ist mir heute auf Arbeit einfach nochmal aufgefallen, wie ich bin aus dem Hauptbahnhof gerade raus und die Sonne hat ja hier runtergedrückt und ich war völlig verschwitzt und lief so durch die Gegend. Also ne, Leute, ich bin mobiler Einzelfallhelfer gerade und gehe auf Obdachlose zu und lief da so durch die Gegend und dachte mir so, boah Simon, ey, du wolltest ja eigentlich mal Pfarrer werden. Und was ist denn da jetzt passiert? Ja, jetzt rennst du hier mit Obdachlosen rum oder was? Und dann dachte ich mir, naja, eigentlich ist das ja schon für mich. Also, ne, ich rede ja hier gerade auch, mir sitzt ja gegenüber ein angehender Pfarrer. Für mich tatsächlich war das momentan tatsächlich der bessere Schritt. Es gab tatsächlich Zeiten, wo ich überlegt habe, boah, ich wäre auch lieber gerne Pfarrer, da muss ich mich nicht mit dem ganzen Elend auf der Welt auseinandersetzen.
Das ist natürlich auch ganz schön hart. Ja, ich glaube, da würdest du nicht wegkommen von, weil wenn du Pfarrer bist, dann kennen die Leute deine Adresse und wissen, wo man anklopfen kann. Das ist absolut, auch immer die andere Seite. Aber weißt du, was ich da bei dem Thema Pfarrer eher spannend finde, ist ja, du kannst ja darüber reden, ob du Pfarrer wirst, du könntest aber dieselbe Sache auch sagen, mit einer leicht anderen Schattierung, wenn du darüber sprichst, möchte ich wirklich Beamter werden? Ja, weil das ist, glaube ich, eher das Bier, weil die pastorale Tätigkeit, ja, der Dienst an der Gemeinde, die Aufgabe, Leute im Glauben herauszufordern und zu stärken, zu unterstützen und in ihren Lebensfragen zu begleiten. So, und auch die grundlegenden Dinge der lutherischen Kirche zu machen, das heißt das Evangelium zu predigen und den Leuten das Abendmahl zu reichen und die Taufe zu ermöglichen, das kannst du rein von der Theologie her, jetzt mal nicht Kirchenrecht, rein von der Theologie her, auch als mobile Einzelfallhelfer. Ja, da ist ja erstmal kein Unterschied. Die Frage ist ja, wie verstehst du dich in der Rolle? Und ne, da ist ja dieses Kriterium hier, wer ein Wunder tut in meinem Namen, ja, wer in meinem Namen handelt, ist offensichtlich auf dem Weg mit mir. Viel wichtiger als die Frage, ob du einen Beamtenstatus hast oder nicht. Ich glaube, der Beamtenstatus kann dich auch eher einschränken, weil du halt einfach bestimmte Verpflichtungen hast und bestimmte Settings, in denen du arbeiten musst, die es gar nicht so ermöglichen, ja, hier einfach mal irgendwo die Dämonen auszutreiben. Ja. Du bist wahrscheinlich noch busy wie die Jünger und hast irgendwelche Termine zu absolvieren, weil du musst ja rechtzeitig wieder Meister sein.
Ich stelle mir gerade die Jünger alle so in mit Schlips und Hemd vor und Jesus rennt halt wirklich in seinem Kamelsack rum. Das ist eine geile Kombo.
Ja, das ist ein schönes Bild.
Ja, ja, das kann sein. Jetzt komme ich hier gerade so ins Schwärmen. Das ist ganz krass. Ich habe ja einen Kollegen.
Schwärmer, ganz gefährlich.
Ich hab ja einen neuen Arbeitskollegen, der echt geil im Glauben unterwegs ist, finde ich echt spannend. Und der mich krass inspiriert, das muss ich mal zugeben. Und ich so ein bisschen darüber nachdenke, bestimmte Dinge in meinem Leben wieder zu ändern. Ja.
Du willst wirklich mit dem Rauchen aufhören, ja?
Achso, das auch echt als MEH, mobile Einzelverhelfer. MEH, wenn ich jetzt immer MEH sage, ne? Für die Zukunft darf ich auch nicht wiederholen.
Können wir es einfach ME nennen?
ME, wenn man als ME arbeitet.
So wie man bei Twitter schreibt, wenn man irgendwie genervt ist oder so.
Also wenn man als ME arbeitet, dann ist halt ohne Rauchen schon gut und auch besser, glaube ich. Und ich würde sagen, alle meine Kollegen werden mir zustimmen, mach es nicht. Aber ich habe halt festgestellt, wenn ich mich halt zu so einem Menschen, der auf der Straße vor sich hin vegetiert, hinsetze, den eine Kippe anbiete, mir eine anstecke, das ist halt ein geiler Eisbrecher. Das ist halt geil.
Okay, aber was hast du jetzt da von deinem Vorbild da entdeckt? Erzähl doch mal.
Also, das inspiriert mich gerade, wie du auch gerade so davon erzählst und dachte mir so, boah ey, ich könnte echt mal irgendwo wieder predigen. Das habe ich jetzt seit Jahren nicht mehr gemacht.
Oh, ey, bisher hattest du eine Predigtallergie in letzter Zeit.
Ja, krass Allergie, ne? So, wenn du mir das gesagt hast, muss ich wegen Bullshit niesen.
Ja, du musst eigentlich aufpassen, dass du nicht wieder irgendwie Bibelseiten rausreißt oder so.
Ja, ich glaube, das war meine Sturm- und Drangphase. Jetzt würde ich natürlich auch im Anzug kommen. Wahrscheinlich nicht. aber... Ja, ich dachte mir gerade so, wie du da so redest und so, dachte ich mal, jetzt so eine Predigt. Ach, das ist so eine warmherzige, weißt du, das könnte ich vielleicht auch. Also eigentlich bin ich ja immer so der Freund von Zerstörung und Aufbau, aber vielleicht mache ich mal nur Aufbau.
Eigentlich bist du, revolutionär. Simon, du bist als Revoluzer, hast du dich nochmal selbst revolutioniert und bist weniger revolutionär. Nee, das kann man nicht sagen, aber der
Also Plus
der
Kater, und Plus ist ja quasi Minus.
Sanfte. Ja. Ja, genau. Plus, Minus.
Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass es gerade geregnet hat und den ganzen Tag in der Sonne war und das jetzt ein bisschen abkühlt.
Okay, und da sagt Jesus, denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. In meinem Kopf spielen wieder so christliche Worship-Songs ab. Ja.
Wenn wir uns...
If our God is for us, then who could ever stop us?
Ja, ist geil, ey. Ich glaube, so war es nicht gemeint.
Meinst du nicht? Nee. Ja, hat ja auch einen textlichen Unterschied. Ja, da geht es ja nicht, wer gegen uns ist, der wird verlieren, sondern wer nicht stoppen. Gegen uns ist, der ist für uns.
Das hätte auch so ein Kreuzzuglied sein können, weil sie so singen im 12. Jahrhundert, ne?
Ja, ist doch richtig gut.
Ja, sauber. Ausgezeichnet.
Oh, hätte der Papst richtig Freude dran gehabt.
Ja, das glaube ich auch.
Okay, ist ja ein ziemlich einfaches Kriterium. Wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Ist ein schwieriges Kriterium, wenn man so heute auf die Kirchenlandschaft schaut, ne?
Aber es ist ein positivistisches, also das muss man ja nochmal wirklich rausholen. Es ist ja nicht eben, wer nicht für uns ist, ist gegen uns, sondern es bezieht sich auf was ganz Positives. Ja. Wer nicht gegen uns arbeitet, der ist auf unserer Seite. Und da spricht er halt nicht davon, wer nicht auf unserer Seite ist. Das ist cool. Das sind sogar viel mehr auf unserer Seite, wenn man sogar von diesem Faktor ausgeht, weil ich behaupte mal, die meisten sind jetzt nicht krass gegen Jesus. Da muss ich mal auf diesen, kennst du von Poetry Slam, Rosts Braun, gib mal bei Poetry Slam und Bart ein.
Meinst du oder was?
Genau, ja. Und da spricht er doch am Ende davon. Und Jesus hatte auch einen Bart. Und wer will hier was gegen Jesus sagen? Und dachte ich so, ja. Also so richtig jetzt, wo jetzt einer sagt, Jesus ist kacke. Wer sagt denn das?
Ja, die anderen Poetry Slammer, musst du mal drauf hören, da gibt's so einige. Aber ich finde den Punkt ja interessant, weil heute ist es ja ein Thema, das immer wieder diskutiert wird, dass die Leute nicht irgendwie gegen Jesus sind, sondern ihnen ist es einfach scheißegal. So. Mhm. Und alles mit Kirche und so, so das Stichwort ist immer Indifferenz, ja. Wir haben keine großen Grabenkämpfe zwischen den Christen und den Ungläubigen, sondern halt zwischen Christen und den Leuten, denen Christentum und alles andere auch egal ist. Das finde ich schon irgendwie spannend. Naja, aber das Schöne ist ja, wenn man den Satz hier jetzt einfach mal in diese Situation hineinhört, kann man ja auch einfach sagen, ja, ist doch erstmal gut. Ist ein guter Anknüpfungspunkt, ja. Ich arbeite viel lieber mit Leuten, die bisher keine Ahnung haben, was Jesus für sie relevant ist, ja, und diskutieren mit ihnen darüber, warum das so scheißegal ist, als dass ich darum kämpfen muss, dass meine Position überhaupt irgendwas zu sagen hat, ja.
Ja, also ich bin.
Habe ich dich jetzt überzeugt oder hast du gerade über was anderes nachgedacht?
Ich bin schon im Text weitergegangen, es war vielleicht ja, nicht los, ideal.
Dann ich folge dir.
Offenbart.
Achso, ne, denn wer euch einen Becher Wasser zu trinken gibt, deshalb, weil ihr Christus angehört, wahrlich, da sage ich euch Folgendes, aber ich finde es halt schon mal krass, dass da zwei Dinge rauskommen. Also eine Sache ist so ein kleiner Funfact. Hat Jesus jemals schon gesagt, dass er der Christus ist? Ja, stimmt, Petrus hat es erwähnt. Es ist halt ganz witzig, dass er halt jetzt mal auch wirklich mit eigenen Worten sagt, zumindest in diesem Text, dass er der Christus ist.
Ja, stimmt, so einfach so unterschwellig.
So, also, ich kann mir richtig vorstellen, wie die Jungs da sitzen und sich alle so ein bisschen angucken. Hat er das jetzt gesagt? Ist das jetzt? Was hat das gesagt? Er hat es gesagt. Hat das gesagt? Ich weiß nicht. Ich wollte es vielleicht hören. Naja, gut. Jedenfalls sagt er das. Aber witzig ist ja, dass er ja hier sagt über den Wundertäter, er ist der Typ, der den Jungs Wasser gibt, weil sie es benötigen. Das macht es halt nochmal härter. Er sagt so ein bisschen so, ja, dieser Typ, der nicht in meiner Lehre ist, der vielleicht mir nur einmal richtig zugehört hat, Jungs, der beugt sich halt quasi zu euch hinab. Im positivsten Sinne.
Ah, okay, du meinst, Jesus parallelisiert hier den sogenannten fremden Wundertäter mit dem, der einen Becher Wasser für die gibt, die zu Christus gehören. Okay.
Mhm. Genau, und die Boys kommen irgendwie in so ein Dorf und verkacken komplett und dann kommt ein Wundertäter von irgendwo aus dem Loch raus und sagt, ha, und bam, hat er irgendwie die Situation gerettet. Und dann regen sich die Jungs auch noch auf, wie die Pharisäer, toll. Und das ist schon krass, wie vielschichtig diese Aussage ist, das haut halt richtig rein. Und dann sagt er, wahrlich, ich sage euch, er wird nicht um seinen Lohn kommen, also er wird seinen Lohn erhalten.
Ja.
Was außerdem übrigens sagt, es beschreibt nicht die Qualität des Lohns, sondern nur, dass es einen gibt. Und das ist insofern wichtig, weil man jetzt sagen könnte, ja, der ist ein krasser Wundertäter und der sammelt seine Schätze im Himmel. Goldhaufen und Diamanten, Edelsteine und alles andere, was du magst, ja, was auch gut ist und keiner drunter Schaden nimmt. Und die Jungs, die vielleicht gar nicht so viel hinkriegen, oder gehen wir noch weiter, ja, die Oma Gerda, die ihr Leben lang irgendwie die Kinder gehütet hat, weil Mama und Papa keine Zeit hatten und dann irgendwie vom Leben trat und keiner wusste, dass sie existiert, kann unter dieser Aussage potenziell sogar größere Schätze gesammelt haben, weil die Tat erstmal nicht bedeutet, dass du, also die fettere Tat für uns nicht bedeutet, dass du die fetteren Schätze sammelst. Und da geht es immer ums Herz, ja. Das lese ich dann auch da draus, geht um deine Herzenshaltung in allem, was du machst. Das ist halt krass, Mann. Das ist halt auch für mich so viel Hoffnung für jeden Menschen, der eben nicht privilegiert ist, sondern der eben unterprivilegiert ist.
Ja, ich finde es spannend, dass es hier mal, also das beginnt hier ja so ein ethischer Text, ne? Nächste Woche werden wir uns da nochmal ordentlich dran stoßen können. Das ist ja so quasi die Markus-Version der Bergpredigt, ne? Die Matthäus 5-7 steht, so in besonders starker Form dort geschrieben und hier halt fliegt das so rein, ja? So diese Aussagen, die sehr... sehr ähnlich sind damit. Es beginnt eben erstmal nicht mit dem moralischen Imperativ, ja, dass er hier sagt, Leute, ihr müsst den Leuten nicht im Weg stehen, ja, wie den fremden Wundertäter, sondern ihr sollt in Wirklichkeit die Dämonen mal richtig austreiben und ihr seid immer die Penner, die nur am Rande stehen und sagen, ihr dürft das nicht, ja, ihr scheiß Religionsbeamten, ihr sollt jetzt mal anfangen, da den Leuten wirklich zu helfen und nicht nur zu gucken, wem geholfen werden darf und so.
Ja.
Weil eigentlich haben wir, also alle wollen ja eigentlich, dass den Menschen geholfen wird. Das ist ja auch ein Anliegen der Pharisäer, die sind ja eigentlich eine Gruppe, jetzt kann man es nochmal erzählen, ohne was zu wiederholen, in einer anderen Perspektive, sind ja eine Gruppe, die eigentlich die Religion revolutionieren wollen. Die wollen ja ernst machen, die wollen ja endlich mal einen Aufbruch. Die wollen lebendigen Glauben. Und deswegen stehen die am Rand und sagen, nee, das ist aber verboten, weil das behindert den lebendigen Glauben. Ne? Und Jesus sagt ja quasi, hier Leute, ihr steht immer nur am Rand und so. Aber das kommt jetzt gar nicht so sehr, dass er jetzt erstmal denen die Schelte hält, sondern er dreht es jetzt mal um. Ja? Er sagt, es gibt doch Leute, die für euch da sind, die euch helfen, die euch gut finden. Alleine nur, weil ihr Christus angehört. Ja? Und ihr habt es nicht mal verdient. Das ist nur, weil ihr zu Christus gehört. Ey, was für eine Gnade ist das denn?
Ja.
So, da kann man erstmal sehen, hier ist ja nicht gesagt, gebt den Leuten Becher Wasser, ja, wenn sie zu Christus gehören, sondern ey, es passiert doch schon. Es gibt Leute, die einfach nur, weil ihr zu mir gehört, so großzügig sind. feiert das doch mal, statt euch dann zu überlegen, naja, ist das ja, haben die die Berechtigung dazu?
Ja. Und was ist halt für ein riesen, das kommt, dann kommt der ganze Aspekt der Familie wieder auf, ne? Das ist mir zum Beispiel, damals hatte ich so ein Bewusstsein dafür bekommen, als ich Christ geworden bin. Okay, überall, wo ich jetzt auf der Welt hingehe, ist meine Familie. So, es war ein sehr romantischer Gedanke, und ich hoffe, der wird eines Tages wieder in meinem Herzen groß.
Es gibt ja auch so eine christliche Couchsurfing-Plattform.
Oh, da kannst du auch mal nachführen. Um jeden Tag ein Psychogespräch zu führen.
Sorry. Hallo, wann bist du Christ geworden?
Aber wer eigentlich... Das bringt mich so aus dem Konzept. Jedenfalls, eigentlich ist das total geil. So. Und was stört uns? Und ich glaube so ein bisschen, dass es am Ende immer dieses eigene Ego ist, wo man halt sagt, ey, ich habe da mal so viel gearbeitet, jetzt bin ich jetzt irgendwie 3 Jahre diesen Schlappenträger hinterhergelaufen, checkt gar nichts, er macht so Dinge und ich sauf fast in einem Boot ab und irgendwelche Pharisäer wollen mich meucheln und verrückte Schweine laufen irgendwelche Berge runter und dann kommt irgend so ein Arsch von der Seite und treibt einen Dämon aus. Dab doch mal, Das ist nicht der Weg, mein Freund. Und dann kommt halt Jesus an und sagt, doch, das ist geil, freu dich.
Naja, das ist eine super Motivation. Also bei mir war das ja zum Beispiel so, ich bin ja zum Christentum so gekommen durch das Sommerlager, in dem ich immer war, in Schweden. Und da gab es auf einmal in einem Jahrgang 2 Typen, die total krass im Glauben zusammengelebt haben. Ja, die waren beide so Konfirmanden im Jahrgang unter mir. Ja? Also das waren sozusagen die fremden Wundertäter, ja, in Anführungszeichen. Und die haben halt ihren Glauben miteinander geteilt. Die sind Konfirmanden geworden, obwohl sie beide nicht aus großchristlichen Elternhäusern stammten. Und da haben sich halt gesagt, ey, wir wollen wirklich den christlichen Glauben mal ausprobieren und gucken, was da drin ist. Und die sind total krass abgegangen, als Team vor allem. Ne? Die haben dann irgendwann angefangen, auch im Jugendgottesdienst zu predigen, als erste jugendliche Prediger. Und ich habe gedacht, Alter, die sind im Jahrgang unter mir. Was soll die Scheiße denn eigentlich? Wieso können die das? Und das hat mich motiviert, auch anzufangen und was zu starten. Und das mitzumachen, das könnte man sagen, ist ein bisschen doofe Motivation, aber ehrlich gesagt, ich glaube, Gott ist da sehr gnädig, ja, dass er uns manchmal auch in unserem Ego zurecht angreift und uns die Möglichkeit gibt, ein paar Sachen dazuzulernen, die wir sonst nicht dazugelernt hätten, weil wir irgendwie zu verplant gewesen wären. Und das ist doch auch Gnade, weißt du, dass Jesus den Jüngern jetzt mal sagt, hey, schaut doch mal, ist doch geil, da gibt's Leute, die können was und die haben es auch gecheckt, lernt doch von denen, ist doch gut. Das Schlimmste ist doch, da gerinnt doch Glaube sofort zu was Totem, wenn man aufhört, sich weiterzuentwickeln und zu denken, hey, ich will noch mehr erfahren, weil das, was hier ja beschrieben wird, ist wahrscheinlich auch so ein Gewöhnungseffekt, ja. Die Leute sind in jedem Ort, wo die Jünger hinkommen mit Jesus, total begeistert, ja. Es gibt auch mal immer ein paar Leute, die es scheiße finden, aber viele sind begeistert und die Jünger sind immer die Kings. Ja, und das ist für die ganz normal, dass denen Becher Wasser angeboten wird. Ja, hier, also eine Kleinigkeit, ganz kleine Handlung. Hey, wollt ihr Wasser haben? Herzlich willkommen bei uns im Dorf. Und das, für die ist das ganz normal. Und die werden wahrscheinlich eher pissig, wenn das nicht gemacht würde. Ja, oh, was ist denn hier los in diesem Dorf? Da geht ja gar nichts, so. Und Jesus macht denen klar, hey, weißt du was? Ey, die Leute, die verdienen sich damit richtig was, ja, die haben die richtige Einstellung. In Klammern, was ist eure Einstellung? Ihr haltet das ja schon für ganz normal. Das ist ein Riesending, dass die Leute so lieb mit euch umgehen.
Es ist schon wieder so wunderschön. Wenn ich jetzt was hinzufüge, könnte ich auch nochmal schlau klingen, aber ich glaube, ich lasse es sein.
Das ist auch sehr ehrlich, Simon. Ich glaube, solche Sätze sollte ich auch häufiger sagen.
Alles klar, ich werde dich daran erinnern.
Hier an dieser Stelle ist keine Umkehr mehr möglich. Ja. Das ist einmal das Straße ist damit. Und jetzt kommt einfach
das Ende.
Ihr habt durchgehalten und ihr habt auf uns gehört und seid immer noch dran. Und jetzt quatschen wir euch 5 Minuten zu, bis es endlich zur Sache kommt. Oder wir lassen es bleiben und machen gleich Sache.
Also pass auf, die große Information, ja, kommt in 30 Sekunden. Die wird gleich freigeschaltet von Thorsten, der den TED ausgewertet hat. Jetzt Kommando Pimperle, Trommelwirbel wollte ich sagen. Am Donnerstag ein Programmhinweis. Das ist die große Information. Ja. Am Donnerstag kommt eine Sonderfolge vom Offenbart-Podcast. Leute, und das wird der Hammer. Ja, da kommt wirklich so, wisst ihr, das ist jetzt sozusagen die zweite Eskalationsstufe. Am Donnerstag, da eskalieren wir Hammer.
Pass auf, ich sag das jetzt mal, ohne mit Lukas abgesprochen zu haben. Derjenige, ja, der errät, als erster errät, was wir am Donnerstag tun werden, der kriegt von uns ein T-Shirt zugeschickt. Von offenbart-cast.de.
Oh, das ist attraktiv.
Ja. Also, daran werden wir auch gleich sehen, wer das Ende gehört hat.
Und wer den Podcast tatsächlich am Montagmorgen gehört hat oder spätestens am Mittwoch. Die Deadline für diese Aktion ist natürlich das Erscheinen der Sonderfolge am Donnerstagmorgen.
Das ist dann ein, um es nochmal zu präzisieren.
Also, am Donnerstag, den 14. Juni, 7.30 Uhr, solltet ihr damit durch sein, diese Frage zu beantworten. Und wer es nicht errät,
aber halt, wenn du jetzt im Jahr 2019 sitzt und dir denkst, ich möchte aber auch ein T-Shirt haben, dann schreib uns an, kriegst auch eins. Oh Gott, aber erst ein Jahr später.
Unter Auflagen. Ja. Bis dahin haben wir unser Crowdfunding ja auf den Weg gebracht.
Genau.
Wenn ihr uns schreiben wollt, was die Lösung ist, könnt ihr natürlich Twitter oder Facebook benutzen oder ihr könnt uns einfach einen Kommentar schreiben, in dem ihr uns auch sagt, was ihr über diese Folge denkt, was eure Fragen sind, was ihr doof findet, was ihr gut findet und so weiter und so fort. Und zum Schluss danken wir einfach allen Leuten von euch, die uns einen Becher Wasser gereicht haben, ja, die unseren Server supportet haben und uns die Möglichkeit geben, diesen Podcast immer wieder hier nach draußen zu bringen und auch Sonderfolgen zu produzieren. Wie gesagt, am Donnerstag, den 14.06. kommt eine ganz wichtige
Folge. Möge die Bärtigkeit mit euch sein.
Genau, bleibt bärtig.